Grüß Gott, liebe Klientinnen, liebe Klienten, grüß Gott, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen in der vierten Folge dieser Podcast-Reihe zu dem Thema der Freisinger Motivations- und Informationsgruppe. Ich bin Bärbel Würdinger, die Leiterin der Suchtberatungsstelle PROP e.V. in Freising und begleite Sie diese 6 Einheiten durch die Informationsmotivationsgruppe. Im ersten Teil haben wir uns mit der Diagnostik von Abhängigkeit beschäftigt, im zweiten Teil mit der Entwicklung der Abhängigkeit. Im dritten Teil ging es um körperliche Folgeerkrankungen des Alkoholkonsums. Und heute in dem vierten Teil soll es nun um den Weg der Veränderung, um den Weg der Motivation in einer Suchtbehandlung gehen. Um diesen Weg zu verdeutlichen, habe ich fiktive Beispiele gewählt und dazu die Namen Müller, Meier, Schmidt, Huber gewählt und ich hoffe, dass Sie sich durch meine Wahl nicht gekränkt fühlen. Sie haben bestimmt schon mal gehört, dass jemand sagt, nur wer tief am Boden liegt, nur wenn ein Suchtkranker tief gefallen ist, dann ist er bereit, sein Verhalten zu verändern. Das stimmt nicht. Denn unsere Erfahrung zeigt, dass Menschen sehr wohl bereit sind, sich zu verändern in unterschiedlichen Leidensphasen ihres Lebens. Die erste Phase in dem Veränderungsmodell ist die Phase der Absichtslosigkeit. Frau Huber, 55 Jahre, kommt an die Beratungsstelle und bei der Frage, wie man ihr helfen könne, meint sie, sie wisse es nicht, ihre Krankenkasse würde sie hierher schicken und sie habe keine Ahnung, warum. Beim näheren Hinschauen, beim tieferen Gespräch wird deutlich, dass Frau Huber alleine lebt, erhöhte Leberwerte hat, Bluthochdruck und vom Hausarzt hin und wieder wegen ihrer Stimmung Antidepressiva verschrieben bekommt. Sie erzählt, dass sie täglich eine halbe Flasche Wein trinkt und ab und zu am Wochenende auch mal einen Liter Wein. Aber sie denke, sie schade damit niemanden. Frau Huber hat also keinerlei Auftrag und sie findet sich sozusagen in der Phase der Absichtslosigkeit. Sie zeigt kein Problembewusstsein und hat erstmals auch keinen Veränderungswunsch. Menschen in dieser ersten Phase brauchen Informationen. Informationen darüber, welche Beschwerden mit dem Alkoholkonsum in Zusammenhang stehen. Diese Information-Motivationsgruppe, die wir regelmäßig an der Beratungsstelle anbieten, dient beispielsweise solcher Informationsvermittlung. Damit sich Frau Huber auch aufgrund der realen Tatsachen entscheiden kann, ob sie etwas an ihrem Alkoholkonsum verändern möchte, ist Information wichtig. Also erst wenn ich verstanden habe, warum es mir schlecht geht am Morgen, warum ich zunehmend depressiver werde, erst wenn ich Wissen erworben habe über bestimmte Prozesse, die Alkohol in meinem Körper auslösen, komme ich zu einer reifen Entscheidung, ob ich mein Verhalten beibehalten möchte oder verändern möchte. Und es könnte sein, dass ich danach in die zweite Stufe der Veränderung komme, nämlich in die Phase der Bewusstwerdung oder der Absichtsbildung. Herr Schmidt kommt in die Sprechstunde der Beratungsstelle und formuliert: So kann es nicht mehr weitergehen. Aber ich weiß nicht, was ich genau verändern soll. Ich streite viel mit meiner Partnerin. Ich bin häufig krank geschrieben, weil es mir schlecht geht am Morgen. Und mein Arzt hat mich auf schlechte Leberwerte hingewiesen. Die Phase der Absichtsbildung ist die Grundlage eines gründlichen Beratungsprozesses an der Suchtberatungsstelle. Das Abwägen von Alternativen, das Formulieren von Zweifel ist hier in der Beratung von Herrn Schmidt zentral. Ich möchte Sie an dieser Stelle mit einer Methode bekannt machen, die sehr hilfreich ist in dieser Phase. Die Arbeit mit der Ambivalenz oder die Vier-Felder-Tafel. Das finden Sie sicherlich auch im Netz unter dem Begriff der Vier-Felder-Tafel. Stellen Sie sich bitte vor, ein Fadenkreuz, also eine horizontale Linie, die in der Mitte von einer vertikalen Linie gekreuzt wird. So entsteht eine Vier-Felder-Tafel. Links oben wäre der Vorteil des Konsums. Rechts oben wäre der Nachteil des Konsums. Links unten wäre der Vorteil der Abstinenz, also der Vorteil des Nicht-Konsums. Und rechts unten wäre der Nachteil der Abstinenz, also der Nachteil des Nicht-Konsumierens. Im Beratungsprozess von Herrn Schmidt würden wir jetzt diese Tafel mit ihm gemeinsam befüllen. Und es könnte sein, dass der Vorteil des Konsums für ihn Entspannung bedeutet und Geselligkeit, weil er gern mit seinen Freunden trinkt. Auch die Tatsache, dass er so leichter einschlafen kann. Der Nachteil des Konsums, also rechts oben, könnten seine sozialen Probleme im Zusammenhang mit Alkohol stehen. Ein drohender oder tatsächlicher Führerscheinverlust. Partnerschaftliche Konflikte, viel Streit mit seiner Frau. Auch die Gefährdung seiner Kinder. Wir wissen heute, dass Kinder sehr wohl unter einer Suchterkrankung ihrer Eltern leiden. Untersuchungen von Herrn Klein haben ergeben, dass ein Drittel selbstsuchtkrank wird, ein Drittel psychische Erkrankung erleidet im späteren Alter und ein Drittel gesund bleibt. Und wenn in meinem Beispiel Herr Schmidt davon wüsste, dann könnte das für ihn ein Nachteil des Konsums sein, nämlich die Gefahr, dass seine Kinder selbst suchtkrank werden. Aber auch der drohende Arbeitsplatzverlust könnte an dieser Stelle stehen. Ein Feld darunter wäre der Nachteil der Abstinenz, der Nachteil des Nicht-mehr-Trinkens. Vielleicht fragen Sie sich jetzt, es gibt keinen Nachteil der Abstinenz. Beim genauen Nachfragen und Erörtern werden sehr wohl auch Nachteile in der Abstinenz deutlich, nämlich das Aushalten der Anspannung, der Verlust von Freunden, mit denen man bisher getrunken hat und gesellig zusammengesessen ist. manchmal auch der Wechsel des Berufs, wenn man einen suchtmittelnahen Beruf gewählt hat, wie Kellner oder Gastwirt oder Brauereimeister. Links in dieser Vierfeldertafel, links unten, würde nun die Aspekte stehen, die für eine Abstinenz sprechen, die Vorteile des Nicht-mehr-Trinkens. Es könnte eine neue Freiheit bedeuten, die Sicherheit im Beruf, aber auch die Gesundheit, wieder bessere Leberwerte haben. Auch Vorbild für die Kinder sein und manchmal auch bessere Paarbeziehungen pflegen. Und das Abwägen aller vier Aspekte ist wichtig, wenn es um Entscheidungsprozesse geht. Wenn Sie mögen, dann machen Sie Ihre ganz persönliche Vierfeldertafel. Links oben Vorteil des Trinkens, rechts oben Nachteil des Trinkens, rechts unten Nachteil des Nichttrinkens, der Abstinenz und links unten Vorteil der Abstinenz. Und vielleicht können Sie so Ihre eigene Veränderung voranbringen, Ihre eigene Entscheidung nochmal ganz neu beleuchten. Und angenommen, Sie entscheiden sich für eine Veränderung Ihres Konsums, dann würden Sie in diesen fünf Phasen der Veränderung in die nächste eintreten, nämlich die Vorbereitung. In meinem Beispiel wäre das die Frau Müller. Frau Müller ist 30 Jahre alt, lebt mit ihrer kleinen Familie, zwei Kinder, ein Mann, zusammen und hat sich entschieden, ihr Verhalten, ihr Trinkverhalten zu verändern. Mit Hilfe ihrer Beraterin formuliert sie ein Ziel, schmiedet einen Plan, überlegt, was für sie der beste Weg sei. In meinem Beispiel entscheidet sie sich für die Abstinenz und möchte gerne in eine Entgiftung gehen und anschließend eine Behandlung. Ihre Beraterin begleitet sie bei diesem Plan und überlegt, welche Behandlung für sie wohl die sinnigste, die beste sei. In dieser Phase werden also Hilfspläne geschmiedet. Hin und wieder kommen Menschen zu uns, die schon genau wissen, was sie wollen, die ihren Plan schon lange gemacht haben. In meinem Beispiel wäre das der Herr Meier. Er kommt zu uns an die Beratungsstelle mit einem klar formulierten Auftrag. Hin zur Abstinenz und hin zu einer therapeutischen Maßnahme. In diesem Fall helfen wir ihm bei der Beantragung dieser Maßnahme und unterstützen ihn bei der Durchführung. Und angenommen, mein Herr Meier aus dem Beispiel würde sich für eine Therapie an der Beratungsstelle entscheiden, dann würden wir gemeinsam mit ihm in die nächste Phase eintreten, nämlich die Handlung. Die Handlung ist die Phase, wo wir etwas tatsächlich tun. Etwas, was wir uns vorgenommen haben, was wir vorbereitet haben, wir tun es. Das Einüben von neuen Kompetenzen, das Einüben von neuen Fähigkeiten. In der letzten Phase dieses Motivationskreislaufs wäre die Aufrechterhaltung. Hier kommt vor allem der Nachsorge eine ganz zentrale Bedeutung zu. Wir haben etwas gelernt, vorher haben wir uns dafür entschieden, wir sind in einen Entscheidungsprozess gegangen, wir haben einen Plan gemacht und haben etwas Neues gelernt. Und jetzt muss der Alltag zeigen, ob wir es aufrechterhalten können. In dieser Phase ist die Nachsorge wichtig und natürlich die ganzen Selbsthilfegruppen, die Suchtkranke in bravouröser Art und Weise mit unterstützen. Ich habe Ihnen nun die Phasen der Veränderung vorgestellt, von der Absichtslosigkeit zur Absichtsbildung, zur Vorbereitung, dann die Handlung und dann die Aufrechterhaltung. Und vielleicht mögen Sie für sich überlegen, in welcher Phase befinden Sie sich gerade? Wo würden Sie sich gerade verorten? Und es muss nicht zwingend ein Abstinenzvorhaben sein. Vielleicht haben Sie sich eine Konsumreduktion vorgenommen. In jedem Fall freuen wir uns über einen Austausch, über eine Rückmeldung unter der Nummer 08161 549890 oder unter freising@prop-ev.de. Ich bedanke mich fürs Zuhören und wünsche Ihnen eine schöne Woche.